Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Es ist spannend und herausfordernd zugleich, das Wort Gottes Abschnitt für Abschnitt zu studieren, wichtige Lebensweisheiten zu entdecken, Gott näher kennenzulernen und seinen Willen für das eigene Leben zu begreifen. Es verändert uns, wenn wir sein Wort kennenlernen und in unser Leben übersetzen. Es ermutigt und baut auf. Aber es korrigiert uns auch und weist auf den Weg zurück, den Gott uns führen will. Heute, wenn wir auf den Propheten Haggai hören, werden wir vielleicht Parallelen zu unserem eigenen Leben entdecken, auch wenn diese Worte vor rund 2500 Jahren in eine völlig andere Situation, nämlich zum Volk Gottes Israel, gesprochen wurden. Einige Juden waren aus der Verbannung aus Babylon zurückgekehrt, hatten Gottes wunderbares Wirken erlebt, aber noch nicht gelernt, nach seinen Prioritäten zu leben. Haggai war deshalb Gottes guter Bote, der dem Volk helfen sollte, sich wieder in den Bereich von Gottes Segen zu begeben, dorthin, wo Gott Leben in Fülle schenken möchte. Ich lade Sie herzlich ein, bei dieser spannenden Geschichte mit dabei zu sein. In der letzten Sendung haben wir miterlebt, wie die korrigierende und ermahnende Botschaft von Haggai endlich gefruchtet hat. Die Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft haben wieder damit angefangen, den Wiederaufbau des Tempels voranzutreiben, anstatt nur an den Bau ihrer eigenen Häuser zu denken. Gerade die beiden wichtigsten Führungspersönlichkeiten des Volkes wurden von Gottes Botschaft mitten ins Herz getroffen. Sie waren damals die Ersten, die bereit waren, auf Gott zu hören. In Kapitel 1, Vers 12 wurde berichtet, »Da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und alle übrigen vom Volk, der Stimme des Herrn ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn.« Dieser Vers beschreibt, wie sich Serubabel und Jeschua, der politische und der geistliche Anführer, auf einer Linie befinden. Sie sind sozusagen Verbündete, indem sie Gottes Anweisungen Folge leisten. Und dabei werden sie von einer großen Ehrfurcht angetrieben. Denn sie erkennen, dass sie es mit dem Herrn Zebaoth, dem Herrn der Heerscharen, zu tun haben, wie Gott vom Propheten Haggai immer wieder bezeichnet wird. Haggai möchte damit verdeutlichen, hier spricht der Oberbefehlshaber der himmlischen Heerscharen, der oberste General der Armee Gottes. Hier kann man nur eines, gehorchen, wenn er spricht. Und das haben Serubabel und Jeschua damals getan. Sie gehorchten der Stimme des Herrn ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie wir eben gehört haben. Was für ein Geschenk, solche Führungspersönlichkeiten zu haben. Dieses Verhalten wirkt sich auf das ganze Volk aus, denn das ganze Volk schließt sich diesem Gehorsam an. Und gemeinsam erleben sie, dass Gott zu seinen Versprechen steht. Haggai versichert dem Volk außerdem, dass dieser mächtige Gott, der Oberbefehlshaber der himmlischen Heere, ihnen bei ihren Bemühungen zur Seite stehen wird, dass er das Tun ihrer Hände segnen wird. Dass die Führer Israels gehorsam wurden, muss auf Gottes Wirken in ihren Herzen zurückgeführt werden. Er schaffte in ihnen das Wollen und das Vollbringen, wie der Apostel Paulus Jahrhunderte später im Philipperbrief schreibt. Es ist ja so wichtig, dass der Gehorsam bei den Führungspersönlichkeiten eines Volkes anfängt. Denn dann überträgt sich diese Haltung der Demut und des Gehorsams auch auf die anderen, die auf sie schauen und sich an ihnen orientieren. Wenn sie in Gottesfurcht und Demut und Hingabe vorangehen, dann folgen ihnen andere viel leichter. Auch die christliche Gemeinde heute kann von diesem Überrest Israels sehr viel lernen. Wir haben heute oft Ausreden, wenn es darum geht, Gottes Prioritäten umzusetzen. Man hört Sätze wie, es ist zurzeit nicht dran, die Gemeinde für Fremde zu öffnen, wir müssen erst selbst miteinander klarkommen, uns erstmal um uns selbst kümmern. Oder es ist nicht die Zeit, um bestimmte Arbeitsbereiche in unserer Gemeinde zu erweitern. Zwar sagen wir Gott, dass er uns senden soll, doch handeln wir oft so, als wüssten wir am besten, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, loszugehen. Jede Deutung der Bibel, die Gott begrenzt oder die uns ermutigt, untätig zu bleiben im Reich Gottes, ist eine Fehldeutung. Wenn der Herr der Gemeinde an uns gefallen haben soll und er vor einer verlorenen Welt geehrt werden soll, dann müssen wir auf sein Wort hören, es glauben und danach handeln, ohne Rücksicht auf die Umstände und die Herausforderungen. Denn es gilt für das Volk Gottes damals und auch für die Gemeinde Jesu heute, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Diese Lektion aus dem neutestamentlichen Römerbrief musste das Volk Israel im Prinzip ebenfalls lernen. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Dazu wollen wir uns nun den Anfang von Kapitel 2 des Buches Haggai näher ansehen. Lassen Sie mich dazu folgenden Gedanken vorausschicken. Wenn wir im Dienst für Gott sind, werden wir auch Phasen erleben, in denen wir entmutigt werden. Es ist wichtig, dass wir als Leiter und Pastoren dies im Blick haben. Es ist eine Sache, Menschen dazu zu bringen, mit einem Dienst für Gott zu beginnen, und es ist eine andere, sie zu ermutigen, dass sie treu dabei bleiben. Was den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem betrifft, so war das gewiss nicht nur eine handwerkliche, sondern vor allem auch eine geistliche Angelegenheit. Denn dadurch wurde die öffentliche und sichtbare Anbetung Gottes in Jerusalem wieder ermöglicht. Das sollte ein besonderes Zeugnis für das Volk Israel, aber auch für die Nachbarvölker, die ungläubigen Nationen sein. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf hatten sie den Wiederaufbau des Tempels voller Elan wieder aufgenommen. Doch nun wird im zweiten Kapitel des Buches Haggai beschrieben, wie sie entmutigt werden. Gleichzeitig erleben wir die Ermutigung durch Gott mit, der ihnen versprochen hatte, mit ihnen zu sein. Schauen wir einmal, wodurch sich die Menschen damals entmutigen ließen. In Kapitel 2, Vers 1 lesen wir, am 21. Tage des 7. Monats geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai. Es ist wichtig, die Zeitangaben im Buch Haggai zu beachten. Die letzte ermutigende Botschaft des Propheten hatte das Volk im 6. Monat gehört, nämlich am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Jetzt spricht Haggai einen Monat später wieder zu ihnen und bringt ihnen Gottes aufbauende Botschaft. Sie sind jetzt etwa einen Monat bei der Arbeit. Sie haben etwa 24 Tage gebraucht, um sich zu organisieren. Inzwischen sieht man die ersten Fortschritte am Bau. Das begeistert anfänglich alle. Sie sehen ganz praktisch, dass Gottes Ermutigung stimmt. Er hatte ihnen ja gesagt, ich bin mit euch. Doch nun sind sie entmutigt. Der Grund wird in den Versen 2 und 3 beschrieben. Gott fordert Haggai auf, sage zu Serubbabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu den übrigen vom Volk und sprich, wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr's nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Diese Botschaft richtet sich an dieselben Menschen, die Gott im letzten Kapitel noch ermutigt hat. Es sind dieselben Leiter und dieselben Menschen aus dem Volk. Sie hatten mit dem Bau begonnen, aber jetzt waren sie irgendwie frustriert. Vielleicht war es am Anfang nur ein dumpfes, unbestimmtes Gefühl, und dennoch waren sie nicht mehr so motiviert. Ihre Stimmung war gedrückt. Der Grund dafür war, Viele von denen, die jetzt aus Babylon zurückgekehrt waren, konnten sich noch an den Tempel in seiner alten Pracht erinnern, auch wenn sie bei der Gefangennahme noch sehr jung gewesen waren. Sie hatten die Herrlichkeit und den Reichtum des salomonischen Tempels mit ihren eigenen Augen gesehen. Der kleine Tempel, an dem sie nun gerade bauten, wirkte im Vergleich dazu wie eine kleine Scheune, weit entfernt von der Schönheit und Majestät des Tempels, den Salomo dereinst bauen ließ. Sie konnten sich an die kostbaren Ornamente, die Juwelen, das Gold und Silber erinnern, das damals am Tempel verbaut worden war. Der salomonische Tempel hatte wie ein wunderschön verziertes, riesiges Juwelenkästchen ausgesehen. Unglaublich prachtvoll. Dagegen wirkte das, was sie gerade bauten, wirklich armselig. Wenn wir uns das Datum näher ansehen, an dem Haggai seine dritte Botschaft von Gott verkündet, fällt etwas Interessantes auf. Der 21. Tag des 7. Monats ist nach dem dritten Buch Mose, Kapitel 23, der 7. Tag des Laubhüttenfestes, der letzte Tag der Versammlungen aller Israeliten an diesem Fest. Man hat hier den Eindruck, dass die Bauleute sich sehr beeilt haben beim Bau, um den Tempel bis zu diesem wichtigen Fest so weit fertigzustellen, dass er in der Laubhüttenwoche schon genutzt werden konnte. Doch als dann die Älteren unter ihnen, die noch die Schönheit und den Reichtum des salomonischen Tempels kannten, den jetzigen Bau sahen, waren sie enttäuscht. Wie wir wissen, sieht jedes Gebäude im Bauzustand und vor der endgültigen Fertigstellung nicht besonders ansehnlich und beeindruckend aus, egal ob es sich um ein Eigenheim oder ein Bürogebäude handelt. Erst wenn es ganz fertig ist, verputzt und angestrichen, kann man erkennen, wie es wirklich wirkt. Trotzdem, selbst nach Fertigstellung dieses Tempels konnte man ihn bei weitem nicht mit seinem Vorgänger vergleichen. Manche Leute waren sicher traurig und schockiert, andere jedoch freuten sich. Im alttestamentlichen Buch Esra, Kapitel 3, geht es um einige wissenswerte Hintergründe zu diesem Thema. Ich lese Ihnen die Verse 8 bis 13 deshalb einmal vor. Sie spiegeln die ganze Tragik dieser Situation wider. Dort heißt es: Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von 20 Jahren an und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am Hause des Herrn leiteten. Und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern Kadmiel, Binui und Hodavia traten einmütig an, um die Arbeiter am Hause Gottes anzuleiten. Dazu die Söhne Henadads mit ihren Söhnen und ihren Brüdern, die Leviten. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaph, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Haus des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, so dass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, so dass man den Schall weithin hörte. Soweit aus dem Buch Esra, Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Hier wird deutlich, dass die Menschen ganz unterschiedlich auf den Tempel reagierten. Manche freuten sich riesig, andere weinten vor Trauer. Das Freudengeschrei war weit zu hören, aber mitten in all dem Freudengeschrei waren auch andere Laute zu hören. Das Weinen und Heulen von denen, die noch wussten, wie es mal war, wie der Tempel früher ausgesehen hatte. Vielleicht sagten sie sogar, schaut mal, was ihr hier aufbaut, ist nur eine bescheidene Hütte. Im Vergleich zum Tempel von früher ist das gar nichts. Diese Kritik von innen wirkte wie eine nasse Decke auf einem Freudenfeuer, das bei der Feier des Laubhüttenfestes entfacht worden war. Diese Kritik erstickte fast die Begeisterung, die notwendig war, um den Tempel fertig zu bauen. Kennen Sie solche Situationen auch von Ihrer Gemeinde her? Haben Sie das schon einmal miterlebt, dass Sie von völlig unterschiedlichen Reaktionen verunsichert werden? Während die einen von einer bestimmten Sache total begeistert sind, vergleichen die anderen die Situation vielleicht mit früher oder vielleicht auch mit dem, was eine andere Gemeinde auf die Beine gestellt hat. Und schon ist eine negative Stimmung da. Wenn man nämlich ein Projekt gleich im Keim ersticken möchte, muss man nur sagen, ihr denkt, dass das genial ist, aber ihr hättet mal sehen sollen, wie es früher war. Als ich noch ein kleiner Junge war, schwärmten die Erwachsenen oft von der guten alten Zeit. Ich als Junge konnte mich natürlich nicht an gute alte Zeiten erinnern. Die Zeit, in der ich aufwuchs, war eher hart. Als ich ein junger Pastor war, hatten wir einmal eine evangelistische Veranstaltungsreihe in unserer Gemeinde, bei der einige, vor allem junge Menschen, zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Wir erlebten wirklich den Segen Gottes. Nach dem letzten Abend, der besonders gut war, saß ich noch mit ein paar jungen Leuten auf der Kirchentreppe und wir unterhielten uns über die gute Zeit, die hinter uns lag. Da kam ein älterer Mann dazu und unterbrach unser Gespräch. Ihr denkt, das waren gute Tage? Ich kann euch versichern, ich habe schon Besseres erlebt. Wenn jemand so oder ähnlich beginnt, dann weiß man schon, dass alle Begeisterung schnell verpufft. So war es auch damals. Noch während der Mann ausholte zu erzählen, sanken wir immer mehr in uns zusammen und konnten gar nicht glauben, dass wir gute und gesegnete Tage erlebt hatten. Ich erinnere mich, dass es für mich und die anderen sehr, sehr entmutigend war und dass dieser alte Mann uns wirklich alle Freude genommen hat. Genauso ging es dem Volk Israel damals. Gerade waren sie noch so begeistert und motiviert. Doch dann hörten sie diese kritischen Stimmen, und auf einmal war jegliche Begeisterung verschwunden. Wie handelt man in der Kirche heute, wenn solch eine Situation entsteht? Meistens, indem man einen Ausschuss gründet, der dann prüfen soll, was man machen könnte. Jemand sagte einmal, ein Ausschuss ist eine Gruppe von Menschen, von denen niemand etwas allein auf die Beine stellt, und alle zusammen entscheiden, dass man nichts machen kann. Oder, wie es jemand anderes formulierte, ein Ausschuss ist eine Gruppe von Unfähigen, die von den Gleichgültigen berufen wurde, um etwas Unnötiges zu tun. Das ist sicher übertrieben, aber meine Erfahrung als Pastor in vielen Jahren war, dass wir in unseren Gemeinden oft genauso handeln, wenn wir solche Probleme lösen wollen, wie sie das Volk damals hatte. Doch schauen wir uns nun an, wie Gott in der Situation gehandelt hat. Was hat er getan? Gott hat die Sache anders gelöst, nämlich mit einer ganz einfachen Ermutigung. In Vers 4 unseres Bibeltextes lesen wir: Aber nun, Serubabel, sei getrost, spricht der Herr, sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du Hoherpriester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Gott reagiert auf die Entmutigung des Volkes mit einer schlichten, aber wirkkräftigen Zusage. Ich bin mit euch. Das genügt. Kein großes Feuer vom Himmel, keine übernatürliche Erscheinung, sondern einfach die Worte, ich bin mit euch, gesprochen durch Haggai, einen alten Propheten. Außerdem fällt auf, dass Serubabel und Jeschua von Gott persönlich angesprochen werden. Vermutlich hat sie die Entmutigung und die Kritik am stärksten erreicht, und Gott wusste, dass sie eine besondere Ansprache nötig hatten. Auch das Datum der Zusage Gottes ist bemerkenswert. An diesem Tag, dem letzten des Laubhüttenfestes, hatte Salomo vor Zeiten den ursprünglichen Tempel eingeweiht, wie wir im ersten Buch der Könige, Kapitel 8, nachlesen können. Vielleicht erinnert Haggai deshalb an diesem Tag das Volk daran. Auch wenn das Haus nicht mehr die salomonische Pracht hatte, war es doch Gottes Haus, in dem Gott angebetet und verehrt werden sollte und in welchem die Gegenwart Gottes sein sollte. Denn ich bin mit euch. Das sollte nicht nur für die Bauphase gelten, sondern für jeden Tag, an dem das Volk das Angesicht Gottes suchte und ihm dienen wollte. Die Zeiten hatten sich vielleicht geändert, aber die Beziehung zu Gott war dieselbe geblieben. In unserem Bibeltext ermutigt Gott durch den Propheten Haggai das Volk dreimal mit den Worten »Seid getrost«. Um genau zu sein, »Sei getrost, Serubabel«, »Sei getrost, Jeschua« und »Seid getrost, alles Volk«. Diese Worte waren bedeutungsvoll. Denn während des Laubhüttenfestes wurde den Juden das 5. Buch Mose vorgelesen, und so hörten sie, wie Mose Josua und dem Volk ebenfalls dreimal befohlen hatte, getrost und mutig zu sein. Gott erinnerte sie damit auch daran, dass schon viele Generationen vor ihnen gottesfürchtige Menschen Ermutigung nötig hatten. Als beispielsweise König David seinen Sohn Salomo beauftragte, den ursprünglichen Tempel zu bauen, hat er ihm ebenfalls dreimal gesagt, sei getrost und stark. Wenn Gott mit dieser dreifachen Ermutigung sein Volk ermutigt, tut er das nicht mit hohlen Worten. Nein, er erinnert sie damit an einen Teil ihrer bedeutenden Geschichte, in der sie seine Hilfe schon erlebt haben. Ja, sie konnten tatsächlich getrost sein, weil Gott mit ihnen war. Das Versprechen war sowohl für Josua bei der Eroberung des Landes Kanaan, für Salomo beim Bau des ersten Tempels und auch für das Volk, das den Wiederaufbau vollenden wollte, eine große Ermutigung. Sie gilt auch für die Christen heute. Dieses Versprechen können wir für uns in Anspruch nehmen, wenn wir im Namen des Herrn unterwegs sind. Ich möchte diese Sendung mit einem Vers aus dem Neuen Testament beenden. Was dort im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 5 steht, gilt auch Ihnen und mir, liebe Hörer. Dort heißt es, denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Nicht immer sind wir begeistert im Glauben unterwegs. Nicht immer strotzen wir vor Kraft. Manchmal packt uns die Niedergeschlagenheit, und wir werden durch Umstände und schlimmer noch durch Menschen entmutigt. Manchmal werden die Probleme scheinbar so groß, dass sie unüberwindbar scheinen, und dann fallen wir in ein Loch oder brennen aus. In solchen Situationen wünsche ich Ihnen einen Haggai, einen Mann oder eine Frau, die von Gott geschickt wird. Eine Person, die Sie wieder ermutigt, Ihren Blick wieder ausrichtet, Ihnen die Versprechen Gottes, die er schon in der Vergangenheit gegeben hat, in Erinnerung ruft und Ihren Blick neu auf die guten Absichten Gottes in Ihrem Leben lenkt. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.